Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Stefanie Rode. Schön, dass Sie dabei sind. Morgens aufstehen und nicht zur Arbeit müssen, weil man Algorithmen für sich arbeiten lässt und dann den eigenen Tag selbstbestimmt gestalten kann. So könnte die Zukunft aussehen. Es könnte aber auch ganz anders kommen, nämlich morgens aufstehen und gar nicht mehr zur Arbeit dürfen, weil Algorithmen einen längst ersetzt haben. Das sind zwei Szenarien und beide scheinen gerade möglich, denn wir befinden uns an einem Scheideweg. Und genau das ist der perfekte Zeitpunkt, um menschliche Arbeit neu zu denken und jetzt politisch aktiv zu werden. Das meint Lisa Herzog. Sie lehrt politische Philosophie und Theorie an der Technischen Universität München und sie hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Rettung der Arbeit. Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Frau Herzog.
Hallo Frau Rode.
Bevor wir schauen, wie Sie die Arbeit retten wollen, lassen Sie uns verstehen, was Arbeit eigentlich ist. Wir beide sitzen gerade hier, denken dann über Arbeit nach, verdienen damit unser Geld, machen vielleicht noch ein bisschen Selbstverwirklichung nebenbei. Ist damit eigentlich schon umrissen, was Arbeit in der Moderne bedeutet?
Ja, da sind wichtige Elemente da, nämlich Geld verdienen. Das ist nicht bei aller Arbeit der Fall. Es gibt sehr viel wichtige unbezahlte Arbeit, aber doch bei dem, was dann Lohnarbeit genannt wird. Selbstverwirklichung wünscht man sich für Arbeit. Was ich aber noch ergänzen würde, ist, dass moderne Arbeit ja geteilte Arbeit ist. Wir leben nicht auf einsamen Inseln und erledigen Arbeit, die unmittelbar unserer eigenen, ja, unserem biologischen Selbsterhalt dient, sondern wir erledigen Arbeit, die eingebettet ist in ein sehr ausdifferenziertes Netzwerk, in dem unsere Arbeit hoffentlich anderen zugutekommt und andere dafür direkt oder indirekt für uns arbeiten. Und dieser soziale Aspekt von Arbeit, dass wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, die Tätigkeiten, die wir Arbeit nennen, komplett isoliert durchzuführen, das ist ein Punkt, der angesichts der technischen Veränderungen, denke ich, sehr, sehr wichtig ist. Wie gehen wir damit eigentlich um?
Aber gefühlt ist es für viele wahrscheinlich anders. Also die das Gefühl haben, ich kann auch von zu Hause alleine arbeiten. Ich bin dann zwar vernetzt mit anderen, aber theoretisch fühlt man sich doch immer isolierter.
Das stimmt in der erlebten Phänomenologie, dass man vielleicht stärker alleine arbeiten kann und nur noch technisch vermittelt mit anderen verbunden ist. Aber trotzdem bleibt ja die Tatsache bestehen, dass diese Arbeit nur sinnvoll ist und auch nur sinnvoll bezahlt werden kann, weil sie eingebunden ist in solche Netzwerke, in denen andere Aufgaben erledigen. Ob es sinnvoll ist, dass wir als Gesellschaft immer stärker auf nur technisch vermittelte soziale Kontakte in der Arbeitswelt hingehen, ist genau eine der Fragen, die man sich zum Beispiel stellen muss. Also was ist der Wert von Kollegialität in der Arbeit? Und wie viel persönlichen Kontakt braucht es dafür? Es gibt sicher auch Flexibilitätsgewinne, wenn man stärker von zu Hause arbeiten kann. Das fordern ja sehr viele im Moment auch. Aber wenn das das einzige Modell wäre und wir uns vielleicht nur noch einmal die Woche am Mittwochnachmittag für 2 Stunden treffen würden, dann ginge ja sicher auch was verloren. Und da ist eben die Frage, wollen wir das und wie gehen wir damit um, dass sich diese Möglichkeit jetzt auftut? Wie stark wollen wir sie nutzen?
Sie sagen, Arbeit erscheint sinnvoll, weil man sich eben eingebunden fühlt in diesen Kontext, in ein größeres Ganzes, wenn man so möchte. Jetzt gibt es aber den Sozialtheoretiker David Graeber und der sagt, es gibt sehr viele Bullshit-Jobs, also sinnlose Tätigkeiten, wo Menschen sich gerade überhaupt nicht integriert fühlen, überhaupt nicht dieses Gefühl haben, in einem größeren Sinnzusammenhang zu sein. Was machen Sie damit?
Ja, ich denke, teilweise hat er damit recht. Graeber sagt ja, Bullshit-Jobs sind Jobs, bei denen die Betroffenen selber denken, dass diese Jobs eigentlich nicht erledigt werden müssten oder es vielleicht sogar besser wäre, wenn sie nicht erledigt würden. Diese Jobs gibt es sicher. Ich glaube, Graeber geht aber zu weit, weil er als Anarchist ja davon ausgeht, dass sich Gesellschaften komplett spontan selber organisieren könnten. Und deswegen übersieht er, dass sehr viele Jobs zur Abstimmung, zur Koordination zwischen einzelnen Arbeitsschritten doch auch notwendig sind. Und gerade das können ja auch sehr soziale Jobs sein, also eben mit vielen sozialen Kontakten, zum Beispiel in der Logistik oder beim Stundenplan schreiben. Er hat ja das Beispiel der Lehrer, die unterrichten. Da ist klar, das ist sinnvolle Arbeit, da hat man direkt das Feedback von Schülerinnen und Schülern. Aber es braucht ja auch jemand, der das organisiert, dass so eine Schule läuft. Und das sind die Dinge, die er etwas übersieht. Was bei ihm im Hintergrund steht und wo ich ihm auch zustimmen würde, ist, dass die heutige Arbeitswelt halt sehr stark von Machtverhältnissen und ungleicher finanzieller Ausstattung geprägt ist und es dazu führt, dass manche Jobs nachgefragt werden von Leuten mit viel Geld oder Institutionen mit viel Geld, die nicht unbedingt sozial sinnvoll und notwendig sind. Und wir uns da natürlich die Frage stellen müssen, ist das die Arbeit, die erledigt werden sollte? Oder bräuchten wir nicht einfach generell egalitärere Gesellschaften und damit dann auch eine Umverteilung von Arbeitskraft hin zu Tätigkeiten, die wirklich der Gesellschaft als Ganzer dienen und nicht einer kleinen Gruppe von Superreichen?
Darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Ich würde gerne noch mal bei der Frage bleiben, was Arbeit denn eigentlich alles ist. Also wenn ich beispielsweise auf Facebook unterwegs bin, dann arbeite ich, weil ich trainiere eine künstliche Intelligenz und die wird immer besser und die kann Facebook an Drittunternehmen weiterverkaufen. Das heißt, es ist ein Produkt, was ich mit trainiert habe. Ich werde für diese Arbeit aber nicht entlohnt. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass sich Arbeit heute verändert hat, dass es nicht mehr dieses typische, klassische Verhältnis von einem Tausch ist?
Ja, es gibt sicher viele Formen von Arbeit, die nicht in dieses Schema von Lohnarbeit, 9-to-5 passen. Was da vielleicht neu ist, ist, dass Firmen im Online-Bereich sehr stark versuchen, Wert zu schöpfen aufgrund von Verhaltensformen von Individuen, die die selber gar nicht unbedingt als Arbeit wahrnehmen. Das heißt, aus ihrer Perspektive ist es Freizeitverhalten, wenn man so will. Aus Perspektive der Unternehmen ist es Wertschöpfung. Und deswegen stellen sich da auch viele Fragen danach, sollte das irgendwie anders strukturiert werden, mit anderen Eigentumsverhältnissen zum Beispiel, oder einfach dadurch, dass man diese Firmen stärker besteuert und sozusagen diese sozial geleistete Arbeit von allen Nutzern wieder stärker in die Gesellschaft zurückbringt. Was tatsächlich gar nicht so neu ist, das ist die Tatsache, dass die Grenzen von Arbeit sehr schwer zu definieren sind. Und dass es oft positive, manchmal auch negative Externalitäten, also zusätzliche unbezahlte Effekte von Arbeit gibt. Das ist ganz primitiv. An einem Beispiel, wenn man einen Trampelpfad in einem Dorf entlangläuft, dann trägt man dazu bei, dass dieser Trampelpfad nicht zuwächst. Da könnte man auch sagen, ist das jetzt Wertschöpfung für die Dorfgemeinschaft. Genauso ist es bei sehr vielen anderen Tätigkeiten. Und jedes Mal stellt sich die Frage, soll das Lohnarbeit sein? Soll das bezahlt werden? Profitieren Einzelne übermäßig davon oder profitiert die Gesellschaft als Ganze einigermaßen gleichmäßig? Und wer leistet am meisten von der unbezahlten oder von der bezahlten Arbeit?
Das ist ja genau auch eine wichtige Frage in der Care-Diskussion. Also die Pflege von Familienangehörigen, das machen meistens Frauen, meistens auch unbezahlt. Und der Philosoph Wilhelm Schmid weist darauf hin, geht aber noch einen Schritt weiter und sagt, Arbeit ist eigentlich noch viel mehr. Also zum Beispiel auch nur Freundschaften zu pflegen, ist in der Moderne schon eine unverzichtbare Arbeit geworden. Würden Sie da mitgehen? Würden Sie sagen, das alles ist Arbeit?
Dann ist irgendwann die Frage, was denn keine Arbeit mehr wäre. Also bei Care Work ist auf jeden Fall der Aspekt noch dabei, dass es nicht rein um Selbstverwirklichung und das gute Leben geht, obwohl das sicher auch ein Teil dessen ist, was da in den persönlichen Nahbeziehungen passiert, sondern es hat auch den Aspekt, dass es repetitive, manchmal auch langweilige, nervige Aufgaben zu erledigen gibt, bei denen eben keine Bezahlung geleistet wird und wo man sich fragen muss, ist das gerecht, dass diese Arbeit von bestimmten Gruppen geleistet wird und andere in der Gesellschaft davon profitieren, dass sie geleistet wird.
Wenn wir kurz bei der Care-Arbeit bleiben, können Sie sich vorstellen, dass das in einem Lohnarbeitsverhältnis in Zukunft strukturiert wird?
Ja, wir sehen ja schon, dass es viele Pflegeberufe gibt, die als Lohnarbeit organisiert sind.
Aber auch wenn ich als Familienangehöriger pflege, dass ich, oder macht das eine neue Ebene auf, die irgendwie merkwürdig ist, dass ich dafür bezahlt werde, einen Familienangehörigen zu pflegen?
Das müsste man sich sehr gut überlegen, was das an dem Verhältnis zwischen Familienmitgliedern verändern würde. Es ist oft so eine philosophische Debatte, was verändert sich an sozialen Beziehungen, wenn Geld ins Spiel kommt. Und manchmal muss man sagen, wird da viel spekuliert, aber man weiß gar nicht so genau, würde das denn wirklich was verändern? Würde ich meine Großmutter wirklich irgendwie weniger lieben, wenn ich einen monatlichen Betrag dafür aufs Konto bekäme, dass ich mich um sie kümmere oder sowas? Das ist nicht a priori klar, in welche Richtung das gehen würde. Was ich an der Stelle auch interessant finde, ist, wie wir Technik einbinden können in solche Pflegeverhältnisse. Ich meine, was man im Moment ja hat, ist ganz aus dem Alltag gegriffen. Die Eltern haben viel zu erledigen im Haushalt, Wäsche, Essen, sonst was und setzen die Kinder dann vor die iPads. Wäre doch viel schöner, wenn die Eltern mit den Kindern da sitzen könnten und irgendwelche Haushaltsroboter die Wäsche waschen und den Abwasch machen könnten. Also welche Formen von Arbeit sind hier technisch ersetzbar und wo geht es wirklich ums menschliche Miteinander? Auch nicht nur um Arbeit in einem irgendwie definierten Sinne, sondern um Beziehungen, um Bindungen. Und wie gehen wir damit um, dass die Technik von sich aus, wenn man es nicht steuert, wo die hingeht, vielleicht eher in die falsche Richtung laufen wird?
Ich würde gerne ganz kurz auf Hannah Arendt schauen und was sie gesagt hat. Und zwar hat sie 1960 geschrieben, was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein, fragt Arendt dann. Und Ich frage mich, teilen Sie diese Ansicht oder sagen Sie, nein, uns wird die Arbeit nicht ausgehen und wir brauchen diese Arbeit immer?
Arbeit ist bei Arendt ja was sehr Spezifisches. Sie unterscheidet zwischen Arbeiten, Herstellen und Handeln. Arbeiten sind so die routinehaften Tätigkeiten, die nötig sind, um menschliches Leben und menschliche Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Herstellen ist das Schaffen einer materiellen Welt, in der wir dann leben, also Möbel, Gebäude, all diese Dinge. Und Handeln ist für sie das paradigmatisch-politische Agieren mit anderen gemeinsam, wo man sich als Individuum zeigt. Ihre Sorge war eigentlich, dass Arbeiten und Herstellen das Handeln verdrängen würden. Und wenn dann auch noch die Arbeit ausgeht, also das, worauf sich moderne Konsumgesellschaften immer spezialisiert haben, dann ist das desaströs, wie in dem Zitat, das Sie gerade vorgelesen haben. Ich denke, was man aus Arendt vor allen Dingen mitnehmen kann, ist dieser Gedanke, dass es eben nicht nur um Arbeiten und Herstellen geht, sondern auch um Handeln, also um Tätigkeiten, die nicht auf ein externes Ziel ausgerichtet sind, sondern einen Selbstzweck haben und wo Individuen als Individuen sich auch selber zum Ausdruck bringen können, eben vor anderen, gemeinsam mit anderen. Arendt geht davon aus, dass das nur im politischen Bereich stattfinden kann und hat eben Angst davor, dass dieser Bereich immer weiter schrumpft oder verdrängt wird. Andersrum könnte man auch fragen, finden nicht derartige Vorgänge, was sie Handeln nennt, auch in der Arbeitswelt statt? Also, dass wir wirklich anderen begegnen, uns in unserer Individualität zeigen? Und ist nicht heute auch dieser Aspekt der Arbeitswelt bedroht, weil nur noch auf Effizienz, auf Technisierung, auf eigentlich den Ersatz des Menschen durch die Maschine gesetzt wird?
Ein bisschen habe ich Ihr Buch so gelesen. Sie nennen, also Sie zitieren Arendt nicht in dem Sinne explizit, aber ich habe das verstanden, dass Sie diese Kategorie des politischen Handelns von Arendt eigentlich in die Arbeitswelt übertragen wollen und sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur arbeiten und herstellen, sondern dass wir eine Form von Handeln in der Arbeitswelt etablieren. Ist das richtig?
Ja, das kann man so sagen. Ich würde es auf keinen Fall so verstehen wollen, dass damit politisches Handeln im engeren Sinne ersetzt werden sollte. Aber ich denke, die heutige Arbeitswelt bietet viele Gelegenheiten für Handeln im Arendtschen Sinne. Und möglicherweise bieten neue Technologien, gerade im Bereich der Kommunikation, da sogar neue Möglichkeiten. In der Arbeitswelt geht es ja letztlich immer auch darum, dass bestimmte Dinge erledigt werden. Und das steht in einer gewissen Spannung mit dem Handeln als Selbstzweck. Das muss man, glaube ich, einfach anerkennen. Aber durch neue Technologien kann der, in Anführungszeichen, Effizienzverlust durch das Handeln vielleicht auch reduziert werden, sodass diese Spannung zwischen Zielerfüllung und Handeln im Arendtschen Sinne dann geringer wird. Und da, denke ich, gibt es vielleicht auch neue Möglichkeiten, die bei dem ganzen Pessimismus über die digitale Transformation eher aus dem Blick geraten. Und da wollte ich wieder darauf hinweisen.
Sie hören Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur und zu Gast ist die Philosophin Lisa Herzog, die gerade einen politischen Aufruf geschrieben hat, um die Arbeit zu retten. Und wir wollen jetzt fragen, vor wem eigentlich und wie soll das gehen? Frau Herzog, man könnte ja sagen, im Zuge der Digitalisierung könnten wir dafür sorgen, dass wir weniger arbeiten müssen, dass wir möglicherweise Arbeit sogar für Menschen abschaffen. Sie wollen das nicht, Sie wollen die Arbeit retten. Warum?
Weil ich denke, dass Arbeit sehr viele rettenswerte Aspekte hat. Ich will nicht alles an der Arbeit retten und ich wäre auch sehr dafür, Arbeitszeit insgesamt zu reduzieren, aber im Moment sehe ich die Gefahr, dass wir in eine Spaltung der Gesellschaft reinlaufen, in der für manche Arbeit unnötig wird, weil sie ihr Einkommen anderweitig beziehen, aus Dividenden, aus Patenten an Software, was auch immer, während andere immer mehr arbeiten müssen, möglicherweise als Anhängsel irgendwelcher digitalen Systeme, also im Sinne von Plattformökonomien. Da, denke ich, würde für unsere Gesellschaften sehr viel auf dem Spiel stehen. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, welche Arbeitswelt eigentlich mit einer demokratischen Gesellschaft kompatibel ist. Insbesondere die sozialen Kontakte, die Netzwerke, die in der Arbeitswelt entstehen. Wenn die komplett verloren gehen würden, dann, denke ich, würde sehr viel sozialer Zusammenhalt auch bedroht werden. Und das können wir uns eigentlich nicht wünschen für die Zukunft.
Ich würde nochmal konkret fragen, wovor eigentlich retten?
Davor, dass Gestaltung der Arbeitswelt nur noch von digitalen Technologien beziehungsweise von den Firmen, die diese Technologien auf den Markt bringen, getrieben wird und wir uns überhaupt nicht mehr als demokratische Gesellschaften die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Für wen? welche Arbeiten sollen wie priorisiert werden, was wollen wir an Roboter und Algorithmen abgeben und was vielleicht auch gerade nicht. Also ich denke, das ist eine politische und gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe. Das dürfen wir nicht einfach den Märkten und den Internetfirmen überlassen.
Wie könnte man denn verhindern, dass durch die Algorithmisierung, sagen wir mal, der Arbeit so eine neue Klasse im marxischen Sinne entsteht, also eine Arbeitslosenklasse? Wie kann man dagegen vorgehen?
Naja, es gibt die Prognosen, die sagen, sehr viele Jobs würden wegfallen. Ich bin da skeptisch, weil in der Vergangenheit derartige Prognosen nie gestimmt haben. Nicht in dem Sinne, dass nicht manche Tätigkeiten weggefallen wären, sondern in dem Sinne, dass dann neue Tätigkeiten entstanden sind. Die Frage ist, wie bewältigt man so eine Umbruchsphase? Wie gehen wir damit um, dass manche Leute eben aus ihren bisherigen Tätigkeiten rausfliegen? Und versuchen wir das gemeinsam solidarisch zu bewältigen, indem wir unsere Sozialversicherungssysteme, unsere Weiterbildungssysteme, unsere sozialen Normen in Bezug auf Arbeit auch entsprechend anpassen? Oder überlassen wir diese Leute einfach ihrem Schicksal?
Und haben Sie das Gefühl, wenn wir jetzt mal ganz aktuell politisch darauf schauen, was die SPD gerade macht, mit dem Abschied oder sagen wir mal der Reform, der Hartz-IV-Reform, dass das ein richtiger Schritt in die Zukunft ist? Also dass man Arbeit anders denkt und Arbeitslosigkeit auch anders denkt?
Na, die Hartz-IV-Gesetze waren ja sehr stark geprägt von dem Gedanken, dass man Individuen kontrollieren müsste. Da gab es dieses Stichwort von der sozialen Hängematte und das Bild waren irgendwelche Arbeitslosen, die munter auf Kosten der Allgemeinheit leben und sich nicht darum kümmern, selber auch ihren Beitrag zu leisten. Und da steckt ein Menschenbild dahinter, das davon ausgeht, dass Menschen gar nicht arbeiten wollen. Dass Arbeit also nur was Negatives ist, dass man um des Geldes willen tut und ansonsten es aber lieber vermeidet. Und ich denke, das ist einfach empirisch falsch. Es gibt sehr viele Studien dazu, was Leute eigentlich zur Arbeit motiviert. Geld spielt eine gewisse Rolle, aber es geht auch um die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten zu entwickeln, um soziale Kontakte, um den Sinn, den man in der eigenen Arbeit sieht, der eben oft mit dem Arbeiten für andere, also dem sozialen Aspekt wieder zu tun hat. Und wenn man davon ausgeht, dass das eigentlich das korrektere Menschenbild ist, dann muss man nicht so sehr auf reine Kontrolle und Druck setzen, sondern dann sollte man sich eher die Frage stellen, wie gehen wir als Gesellschaft damit um, dass es nun mal für alle von uns ein gewisses Risiko gibt, dass unsere Tätigkeit in Zukunft von Maschinen übernommen wird. Wir wissen nicht, wen es treffen wird. Wir haben gewisse Vermutungen, aber es ist wirklich schwer vorherzusagen. Und gerade deswegen ist dieser Versicherungsgedanke, der in Sozialversicherung ja auch steckt, so wichtig, dass man sagt, jeder leistet einen gewissen Beitrag dafür, dass man, wenn es einen trifft, dann auch abgesichert wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Geist, der auch in diesen SPD-Vorschlägen steckt. Die Details dieser neuen Vorschläge müsste man sich jetzt im Einzelnen anschauen. Aber ich glaube, dieser Blickwechsel darauf, ob Menschen denn von sich aus Arbeit immer nur vermeiden wollen oder eigentlich gerne arbeiten würden, aber manchmal nicht die Gelegenheit haben oder nichts Passendes finden, das geht in die richtige Richtung.
Dann lassen Sie uns schauen, Sie haben das schon mehrfach jetzt angedeutet, die Demokratisierung der Arbeit, die Sie sich wünschen, darüber schreiben Sie auch in dem Buch. Und Sie ziehen da eine Parallele zur Antike und sagen, es gibt die Polis, also der öffentliche Raum, in dem man politisch diskutiert. Und es gibt den Oikos, was heute die Ökonomie, die Wirtschaft geworden ist, einen privatwirtschaftlichen Raum, wenn man so will. Und im Oikos herrscht eine Hierarchie, während in der Polis alles demokratisch zugeht. Wie genau soll das aussehen, wenn wir die Arbeitswelt, also den Oikos, demokratischer machen? Kann man das sich überhaupt vorstellen?
Ja, ich denke schon, dass man sich das vorstellen kann. Diese Gegenüberstellung ist natürlich sehr schematisch. Aber der Gedanke ist, immer dann, wenn Menschen zusammenkommen, auf Augenhöhe, um ihre gemeinsamen Angelegenheiten zu regeln, dann sind wir im Bereich des Politischen, also der Polis. Und wenn es um die Erledigung notwendiger Aufgaben in Hierarchieverhältnissen geht, dann wäre es eben der Oikos. Aber die heutige Ökonomie ist ja nicht mehr was völlig Privates. Ich finde diesen Begriff der Privatwirtschaft eigentlich sehr irreführend, denn das ist ja ein öffentliches System. Wir gehen aus unseren privaten Häusern raus. In der Regel, wir gehen zu unseren Arbeitsorten. Wir treffen dort Leute aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Und die Frage wäre eben, könnte man das Prinzip, dass in solchen öffentlichen Räumen die gemeinsamen Angelegenheiten gemeinsam entschieden und bestimmt werden sollen, auch in die Wirtschaftswelt übertragen? Das ist eigentlich kein so neuer Gedanke. Es gibt ja schon lange zum Beispiel die Genossenschaften, wo die Anteilseigner und die Angestellten zusammenfallen. Es gab bis in die 70er eine sehr intensive Debatte über Demokratie der Arbeitswelt, die dann so ein bisschen eingeschlafen ist nach dem Fall der Mauer und dem angeblichen Ende der Geschichte. In der Philosophie kommt diese Debatte zurück und die Frage, wie könnte das konkret aussehen, dass wir an Arbeitsorten stärker partizipativ und demokratisch entscheiden, nicht so sehr von oben runter, sondern stärker durch Einbindung derjenigen, die die eigentliche Arbeit erledigen und die damit ja auch sehr viel Wissen und sehr viele Kenntnisse haben, die für die Entscheidungen eigentlich relevant sind.
Und was ist da Ihr Ansatz?
Ich denke, dass wir im Moment an dem Punkt sind, wo wir ganz viele Experimente brauchen darüber, was da funktionieren könnte und was nicht. Also wir wissen, dass Genossenschaften sehr gut funktionieren können, in manchen Branchen vielleicht eher als in anderen. Was wir noch nicht so gut wissen, ist, wie wir mit neuen Technologien da auch Möglichkeiten hätten, Leute stärker in Entscheidungen einzubinden. Zum Beispiel durch Online-Diskussionsforen, an denen Leute sich beteiligen und an denen sie Ideen einbringen können. Und da wird im Moment auch viel experimentiert. Es gibt in großen Firmen einzelne Abteilungen, die ihre Chefs selber wählen. Es gibt Startups, die sich anders, demokratischer regieren. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll wäre, das zu unterstützen, diese Lernprozesse, vielleicht auch demokratischen Unternehmen Steuervorteile zu gewähren, weil zu erwarten ist, dass das für die Gesellschaft als Ganze relevant ist, dass wir besser verstehen, wie diese Prozesse ablaufen. Es gibt einen Vorschlag von Isabel Ferreras, das ist eine belgische Soziologin, die schlägt vor, in großen Firmen ein Zwei-Kammern-System zu etablieren, wo einerseits die Belegschaft, die Arbeitnehmer, eine Kammer haben mit repräsentativen Abgeordneten sozusagen und andererseits die Kapitalgeber und beide Kammern müssen gemeinsam entscheiden.
Aber das Problem ist doch, diejenigen, die das Geld verwalten oder denen das Unternehmen gehört, die haben das Sagen, oder?
Das ist im Moment die Situation. Wir sind ja in Deutschland schon relativ weit, was Mitbestimmung angeht, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, aber im Moment hat immer die Kapitalseite die Mehrheit. Die Frage ist, müsste das so sein? Und es ist ganz interessant, wenn man sich die ökonomischen Theorien dazu anschaut, dass das deutsche Modell eigentlich nicht existieren dürfte. Eigentlich müsste das ineffizient sein, kommt dann das Argument, und dann müssten diese Firmen im internationalen Wettbewerb verdrängt werden. Aber das passiert ja nicht. Den deutschen Firmen geht es ja sehr gut. Und das macht mich ganz optimistisch, dass man hier vielleicht auch noch weitergehen könnte und neue Modelle finden könnte. Mir geht es nicht darum zu sagen, die Kapitalseite soll überhaupt keinen Einfluss haben, denn wer sein Kapitaleinsatz, gerade in kleineren Firmen, wo Leute wirklich persönlich auch haften mit ihrem Vermögen, da muss jemand mitentscheiden können. Aber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bringen ja auch was ein. Die bringen ihr sozusagen Humankapital ein, so blöd der Begriff ist. Und die verbringen sehr viel Zeit in diesen Firmen. Die hängen davon ab, dass es diese Jobs weiterhin gibt. Das heißt, dieses Bild, dass die eine Seite investiert und die andere Seite nur ein Vertragsverhältnis hat, das ist eigentlich ziemlich schief und insofern müsste man da ein besseres Gleichgewicht zwischen beiden Seiten anstreben.
Aber es ist die Frage, wer könnte das tun? Denn gerade erleben wir ja eigentlich, dass private Konzerne eigentlich das tun, was sie wollen, Technologie auch auf eigene Faust entwickeln, ihre eigenen Strukturen etablieren und die Politik, zumindest was die Digitalisierung angeht, hinterherhinkt. Also wer könnte da eigentlich so eine Initiative starten, die Sie sich vorstellen?
Wenn ich da eine einfache Antwort hätte, hätte ich die ins Buch geschrieben. Nein, es ist sicherlich so, dass es im Moment Interesse daran gibt. Wie ich vorhin schon meinte, es gibt Startups, es gibt einzelne Experimente in Firmen, weil auch gesehen wird von vielen Beteiligten, dass Leute, die sich einbringen können, oft tolle Ideen haben und auch viel stärker motiviert sind. Das heißt, es muss gar nicht auf Kosten der Effizienz gehen. Die Politik könnte die Rahmenbedingungen dafür sicher verbessern, vielleicht auch auf europäischer Ebene. Ich denke, die Verantwortung liegt im Moment nicht bei einem einzelnen Akteur, wo man sagen müsste, dieser Hebel müsste jetzt umgelegt werden, dann würde alles anders. Sondern ich denke, es kann an sehr vielen Stellen was passieren.
Aber ich glaube, auch Ihr Modell ist doch inhärent so ein Gedanke von einer Solidarität, oder? Also ist das nicht ein wichtiger Baustein, dass man sagt, eigentlich müssen Leute sich solidarischer in der Arbeitswelt fühlen und wissen, ich nutze nicht jede Gelegenheit, um opportunistisch andere abzuziehen. Ich lasse mich auf diese Arbeitsteilung ein, ich halte Verträge ein, ich bin für das Unternehmen da, das Unternehmen ist für mich da. Und dieser Solidaritätsgedanke, der scheint doch in einer, sagen wir mal, sehr kapitalistischen Welt gerade verloren zu gehen.
Ja, der ist unter Druck, wenn die Verhältnisse immer ungleicher werden und dann die Handlungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Parteien sehr unterschiedlich ausgeprägt sind und eine Seite die andere komplett dominieren kann. Insofern, es gibt ein altes Argument von Emil Durkheim, dass Arbeitsteilung eigentlich dann am besten funktioniert, wenn eine gewisse Gleichheit der materiellen Verhältnisse herrscht, weil dann die Individuen ungefähr gleiche Optionen haben, was das Verlassen von bestimmten Vertragsverhältnissen auch angeht, was die Vielfalt der Optionen angeht. Wenn die Verhältnisse sehr ungleich sind, dann entstehen Zwangssituationen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den wir im Moment an vielen Stellen sehen. Das bettet sich ein in die vielen, vielen anderen Probleme, die soziale Ungleichheit nun mal erzeugt. Im Grunde macht es die Reichen nicht unbedingt glücklicher, weil sie sich abschotten, weil sie eigentlich Angst haben müssen vor dem Rest der Bevölkerung. Und den Rest der Bevölkerung macht es auch nicht glücklicher. Das sind die Auswirkungen der generellen Probleme der sozialen Ungleichheit auch auf die Arbeitswelt. Wie kann ich jemand vertrauen, wenn ich weiß, dass diese Person extrem unter Druck steht und eigentlich keinerlei individuelle Handlungsspielräume hat? Also wie können wir uns da überhaupt auf Augenhöhe begegnen, wenn die Verhältnisse so ungleich sind? Wenn ich weiß, ich kann jemand anders großzügig bezahlen oder auch gar nicht und die andere Person hat keinerlei Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Also Solidarität setzt voraus, dass man sich einigermaßen auf Augenhöhe begegnen kann. Und das wird unterminiert durch soziale Ungleichheit.
Das bedeutet aber, eigentlich müssen wir die Arbeitswelt nicht nur demokratisieren, sondern auch solidarisieren.
Das würde ich sicher nicht bestreiten wollen.
Das sagt die Philosophin Lisa Herzog von der TU München. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Und wer mehr darüber lesen möchte, Lisa Herzogs Buch heißt Die Rettung der Arbeit, ein politischer Aufruf, erscheint morgen im Hansa Verlag, 224 Seiten, kosten 22 Euro. Und wir bleiben bei der Arbeit. Genauer gesagt bei der Frage, wie viel Ärztinnen und Ärzte über ihre Arbeit auf ihrer Website verraten dürfen. Wenn sie nämlich Schwangerschaftsabbrüche durchführen, dann dürfen sie das künftig auf ihrer Website veröffentlichen. Wie sie das machen und weitere Informationen, die dürfen sie nicht geben. Auf diese Änderung des umstrittenen Paragraphen 219a hat sich die Bundesregierung ja gerade geeinigt. Allerdings gab es dabei eine Bedingung, wie jetzt herausgekommen ist. Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat 5 Millionen Euro zusätzlich bekommen für eine Studie, die die psychischen Langzeitfolgen von Abtreibungen untersuchen soll. Man wolle endlich verlässliche Informationen haben über die gesundheitlichen Folgen und man wolle ergebnisoffen forschen, sagt das Ministerium. Kritiker allerdings bezweifeln, ob es dieses sogenannte Post-Abortion-Syndrom überhaupt gibt, das da untersucht werden soll. Bei dem Begriff handelt es sich nämlich um eine Kampfvokabel von Abtreibungsgegnern aus den USA. Und diesen Begriff benutzen seriöse Wissenschaftler nicht. Was können wir also lernen aus dieser neuen Debatte? Darüber hat sich Catherine Newmark in unserem philosophischen Wochenkommentar Gedanken gemacht.
Vollkommen ergebnisoffen sei die geplante Studie, beteuert das Gesundheitsministerium. Aber natürlich liegt schon in der Fragestellung eine Vermutung, nämlich die, dass Abtreibungen negative psychische Folgen nach sich zögen. Ganz abwegig ist diese Vermutung natürlich nicht angesichts der traditionellen Stigmatisierung und Kriminalisierung der Abtreibung. Allerdings wird sie von zahlreichen in den letzten Jahren durchgeführten internationalen Studien gerade nicht bestätigt. Wenn also Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt meint, eine bereits gut untersuchte Frage endlich mal seriös untersuchen lassen zu müssen, dann liegt es nahe, darin einen ungut instrumentellen Umgang mit Wissenschaft zu sehen. Auf die Autorität von geplanter Wissenschaft wird gesetzt, während die Autorität von bereits vorhandener Wissenschaft unterminiert wird. Sie wird schlicht ausgeblendet. Nun wissen wir alle, dass Wissenschaft nie abgeschlossen ist und selten vollkommen eindeutige Resultate liefert. Aber sie so ganz als frei wählbares Wunschmenü anzusehen, ist keine gute Idee, gerade in Zeiten populistischer Angriffe auf sie. Viel grundsätzlicher noch stellt sich die Frage, was denn Ziel und Zweck einer solchen Studie sein könnte. Denn selbst wenn sie anders als bisherige Studien zum Ergebnis käme, dass Frauen, die abgetrieben haben, verstärkt unter psychischen Problemen leiden, sollte und dürfte das irgendetwas ändern an der Tatsache, dass Frauen als autonomen Individuen sowohl die Abtreibung als auch die ordentliche Information darüber nicht vorenthalten werden darf? Selbst in den radikalsten feministischen Kreisen behauptet ja kaum jemand, dass Abtreibungen Freude machen oder Freude machen sollten. In der Abtreibung liegt natürlich ein moralischer Konflikt und oft auch ein emotionaler. Das Argument für Schwangerschaftsabbrüche ist viel simpler und viel grundlegender. Es geht um Autonomie. Wenn man Frauen nicht die Entscheidungsfreiheit über ihr Leben, ihren Körper, ihr selbst absprechen will, muss es die Option einer Abtreibung geben, eben weil Frauen auch ungewollt schwanger werden können. Nun hat natürlich die Freiheit und das Recht jedes Einzelnen ihre Grenze in der Freiheit und den Rechten der anderen. Ohne Zweifel wird es umso schwieriger, die Bestimmungshoheit der Schwangeren über den eigenen Körper absolut zu setzen, je menschenähnlicher ein Fötus wird und je mehr er sich der unabhängigen Lebensfähigkeit nähert. Aber um die moralisch so komplizierten Spätabtreibungen geht es weder in der Diskussion über den Paragraphen 219a noch in der von Jens Spahn geplanten Studie. Für die Freiheitsrechte von Frauen gegenüber den noch wenig geformten Zellmassen der ersten Schwangerschaftswochen einzutreten, ist moralphilosophisch deutlich weniger schwierig. Außer für ein paar hartnäckige Katholiken besteht kein Zweifel daran. Die Selbstbestimmung der Schwangeren schlägt das Schutzrecht des Zellknäuels. Den Menschen als vernünftigen und autonomen Träger seiner Entscheidungen anzusehen und zu achten, das hat sich seit der Aufklärung mit guten Gründen durchgesetzt. Auch wenn die angenommene vernunftgeleitete Autonomie unbestreitbar seit jeher mehr regulatives Ideal als empirische Zustandsbeschreibung ist. Natürlich sind Menschen auch emotional und hormongesteuert. Aber wir kommen nicht umhin, sie uns als freie und mündige Bürger zu denken, wenn wir unsere liberale Demokratie aufrechterhalten wollen. Sonst fallen wir in alte Modelle zurück vom dumpfen Volk, das Autoritäten braucht, Vater- und Führerfiguren oder spirituelle gute Hirten. Ohne ein bestimmtes Maß an klassisch aufklärerischem Pathos der Freiheit geht es eben nicht. Und schön wäre es, diese Freiheitsliebe würde sich hierzulande gegen Einschränkungen körperlicher Selbstbestimmtheit ebenso leidenschaftlich artikulieren wie bei der Furcht vor Tempolimits auf Autobahnen.
Das war der philosophische Wochenkommentar von Catherine Newmark. Eigene Kinder zeugen ist ja ganz schön langweilig. Zumindest, wenn man Wesen schaffen kann, die teils Mensch, teils Tier sind. Das klingt jetzt erstmal wie ein merkwürdiger Witz. Donna Haraway aber meint das sehr ernst. Die amerikanische Feministin und Wissenschaftstheoretikerin denkt nämlich gerne über die Grenzen hinaus. Zum Beispiel denkt sie darüber nach, wie die Welt aussehe, wenn die Grenzen zwischen Menschen und Tieren und Maschinen verschwimmen. Und all das skizziert sie in ihrem neuesten Buch Unruhig bleiben, das im vergangenen Jahr auf Deutsch erschienen ist. Und genau dieses Buch hat das Filmmuseum Potsdam zusammen mit einem Porträtfilm über Haraway von Fabrizio Terranova präsentiert. Und im Anschluss gab es dann ein Skype-Gespräch mit Haraway, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiert. Johanna Tirnthal war für uns bei der Veranstaltung dabei.
Donna Haraways aktuelles Denken nimmt seinen Ausgang bei einer verwundeten Welt. Wenn sich die Art und Weise, wie Menschen heute miteinander und mit anderen Geschöpfen zusammenleben, als ökologische und ethische Sackgasse erweist, wie können wir dann auf andere Ideen des Zusammenlebens kommen? Haraways Antwort: Indem wir neue Geschichten über uns erfinden. Wie sie als Wissenschaftstheoretikerin sich diesem experimentellen Denken nähert, das macht der Film Storytelling for Earthly Survival greifbar.
You have to constantly keep writing this particular story, not some story in general, but this story. You have to do this. You have to be here, not everywhere.
Man müsse eine bestimmte Geschichte erzählen, nicht irgendeine Geschichte, sondern genau diese spezifische Geschichte, sagt Haraway an einer Stelle des Films. Man müsse hier sein, nicht überall. Wenn sie die Betonung auf diese Geschichte und auf das Hier legt, dann klopfen ihre Hände bestimmt auf den hölzernen Schreibtisch in ihrem Haus im kalifornischen Wald.
You have to be attached to some things, not everything. The only possible way is again and again and again we engage each other in the... Doing something.
Der einzige Weg, gut auf diesem zerstörten Planeten zu leben, liege darin, dass wir uns wieder und wieder gegenseitig dazu anstiften, Dinge anders zu tun. Wie wir zusammenleben, hat aus Haraways Sicht viel damit zu tun, welche Geschichten wir uns darüber erzählen und auch mit der Philosophie, die uns Erklärungen für diese Geschichten liefert.
Die Prozesse, mit denen wir gemeinsam Bedeutung erzeugen, sind die Prozesse des Lebens, als lebende, sterbende, sterbliche und fürsorgliche Wesen. Und das meine ich nicht auf eine romantische Art. Ich meine das in Kontrast zur deutschen Tradition der Transzendentalphilosophie.
Die Transzendentalphilosophie muss, meint Donna Haraway in Buch und Film, in der künftigen Gesellschaft überwunden sein. Nicht mehr autonome, in sich ruhende Subjekte würden auf der beschädigten Erde gebraucht, sondern Wesen, die sich auf vielfältige Arten und in verschiedenen Erzählungen miteinander verbinden.
Helfen Sie mir, die richtigen Worte dafür zu finden. Es ist keine unendliche Vielfalt, die ich anstrebe, wenn ich sage, es gibt nicht nur eine Erzählung. Welche Erzählung wird mit welcher verbunden? Und wer lebt und wer stirbt innerhalb welcher Verbindungen? Ich bin keine Liberale oder Pluralistin, was Erzählungen betrifft.
In den Erzählungen, die Donna Haraway für ihre Theorie des Zusammenlebens erfindet, geht es viel um Verwandtschaft. Wir sollten uns jenseits eingeübter Formen wie der biologischen Familie verwandt machen, schreibt sie. Mit anderen Menschen oder Tieren, mit Kreaturen oder, wie sie sagt, mit Krittern.
You have a cousin has you. If you have a relative, a relative has you.
Wenn du einen Cousin hast, dann hat der Cousin auch dich. Wenn du einen Verwandten hast, dann hat der Verwandte auch dich. Die Verwandten sind füreinander verantwortlich, ohne dass sie sich das ausgesucht hätten. Mein Begriff von sich verwandt machen dreht sich also darum, die Kategorien, in denen wir füreinander verantwortlich sind, neu zu denken. Diese Kategorien sind immer vorläufig und nie perfekt.
Donna Haraways Denken sucht die Nähe zur Science Fiction. Sie geht davon aus, dass positive, utopische Erzählungen die Gesellschaft tatsächlich verändern können. Und deshalb entwickelt sie am Ende des Films wie des Buchs ein eigenes Sci-Fi-Szenario. Das handelt von 5 zukünftigen Generationen Menschen, Tieren und Pflanzen oder eben Krittern, die versuchen, den beschädigten Planeten Erde zu retten und darauf gut zu leben. Erzählt ist diese Geschichte in der Rückblende.
In den sich ausbreitenden Siedlungen musste jedes Kind zumindest 3 Eltern haben. Solche Verhältnisse schaffen starke, lebenslange Verbindlichkeiten und Verpflichtungen unterschiedlicher Art. Sich verwandt zu machen als eine Methode, die menschliche Bevölkerung und ihre Ansprüche an die Erde zu minimieren und gleichzeitig das Gedeihen von menschlichen und anderen Krittern zu maximieren, mobilisierte in den verstreut entstehenden Welten Energien und Passionen.
In Donna Haraways utopischer Erzählung gibt es nicht nur 3 Eltern für jedes Kind, sondern die Kinder sind auch mittels Gentechnologie verwandt mit vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten. Die Welt, die Haraway skizziert, ist gewagt, versucht dabei aber nicht perfekt zu sein. Die Kritter scheinen wie Paradiesvögel, sind aber doch umgetrieben von Mitgefühl und Sorge. They stay with the trouble, wie Haraway schreibt. Sie bleiben an den Problemen dran.
Johanna Tirnthal war das über die Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway, die über neue Verwandtschaften zwischen Mensch, Tier und Technik nachdenkt. Das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.